Produced by OnCribe.
Herzlich willkommen zu Like Minded, dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Like Minded. Heute haben wir einen Special Guest mit dabei und erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, hallo. Wir nehmen eine neue Reihe in unserem Podcast auf. Und zwar handelt es sich dabei um so eine philosophische Reihe, die wir genannt haben, Stell dir vor. Und wir haben dazu also auch einen Gast. Und das ist die Stella, 15 Jahre. Stell dich mal kurz vor.
Moin, moin. Hi, ich bin Stella, ja. Ich gehe noch in die Schule, 9. Klasse, komme jetzt in die 10. Und
Genau, und wir finden es halt sehr interessant, aus der Perspektive von drei verschiedenen Generationen einfach mal so zu philosophieren, weil wahrscheinlich jeder von uns auch eine andere Vorstellung zu einem bestimmten Thema hat, ne? Und es wäre aber auch wichtig und es wäre auch wirklich bestimmt interessant, wenn ihr viele Kommentare hinterlasst und auch mal schreibt, wie ihr zu den verschiedenen Themen denkt. Das wäre doch auch mal interessant.
Auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, ich bin 89 geboren, du bist 67 geboren.
Genau.
Und Stella ist 2000.
Ja, 2000 und?
2005 geboren.
Hey. 2005, genau.
Genau. Ja, und da haben wir doch wirklich komplett
drei verschiedene Generationen. Genau.
Andere Ansichten eventuell auch und dachten, da können wir mal ein bisschen drüber diskutieren.
Ja, aber ich glaube, wir fangen erstmal an mit den Themen der Woche, oder?
Ganz genau.
Ja. Ja, ich habe mir heute mal ein Thema rausgesucht, was wahrscheinlich viele Menschen betreffen wird. Und zwar geht es darum, dass sich viele Menschen oder viele Millionen EU-Bürger keinen Urlaub leisten können. Und Urlaub sollte ja eigentlich kein Luxus für einige wenige sein. Das sagt auch der Europäische Gewerkschaftsbund. Aber eine Studie zeigt, allein mehr als 35 Millionen schlecht bezahlte Menschen in der EU können sich keinen Sommerurlaub leisten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, ne? Und besonders schlimm ist die Lage jetzt in Griechenland, wo 88,9% der armutsgefährdeten Bürgerinnen und Bürger sich keinen Urlaub leisten können. Aber auch Deutschland ist relativ weit vorn. In Deutschland können sich 4,3 Millionen Menschen keinen Urlaub leisten und das entspricht ungefähr 41,1% der armutsgefährdeten Bürgerinnen und Bürger. Und damit liegt Deutschland eigentlich europaweit ganz weit im oberen Mittelfeld. Und ich finde es eben sehr schade, dass gerade Geringverdiener oder alleinerziehende Mütter, die es sowieso schon sehr schwer mit allem haben, eine Erholung sich nicht leisten können, obwohl sie es eigentlich am meisten brauchen können. Und wir müssten in Deutschland viel vor allem von den skandinavischen Ländern lernen. Die stehen nämlich ganz oben. Doch was machen gerade diese Länder anders? Dort werden beispielsweise die Einkommen relativ gleich verteilt. Zum einen klaffen die Gehälter also nicht so stark auseinander. Vereinfacht gesagt, verdienen die Arbeiter viel, viel mehr als in Deutschland, während sich Topmanager oft mit einem geringeren Einkommen zufrieden geben müssen. Und das auch noch höher besteuert wird. Also das ist da schon mal viel, viel anders, ne? Finde ich eigentlich schön. Und das wenigstens ein Urlaub sollte auf jeden Fall drin sein. Das ist
ja. Aber jetzt im Moment Griechenland, ne, kann man, glaube ich, mit Urlaub sowieso vergessen.
Ja, das stimmt.
Also,
das stimmt.
Da brennt ja
wie
alles.
Allgemein.
Ne? Das ist echt
brutal. Stimmt. Das stimmt. Aber ich meine allgemein, das muss ja noch nicht mal unbedingt in einem anderen Land sein. Es reicht ja manchmal auch schon, innerhalb in Deutschland mal Urlaub zu machen. Aber wirklich vor allem, wenn alleinerziehende Frauen mehrere Kinder haben, mit einem großen Altersunterschied dazwischen, dann können sie über viele Jahre hinweg auch nicht Vollzeit arbeiten, sich keinen Urlaub leisten, weil das einfach nicht möglich ist, wenn Kinder im Kindergarten und in der Grundschule sind. Und das wirkt sich auch auf die Rente aus dann, ne? Die Kindererziehungszeiten, die werden zwar mit zur Rente angerechnet, aber eben leider nur sehr wenig. Und das bedeutet, dass man Kinder aufgezogen hat und wirklich viel mit dazu beigetragen hat, dass neue Steuereinzahler ins Land kommen und dennoch wird das nicht belohnt und gewürdigt. Und das Schlimme ist auch, dass der Staat ja oft schon gesagt hat, dass jeder für seine Rente zusätzlich privat vorsorgen soll. Aber wovon soll man denn privat etwas anlegen, wenn es auch so kaum zum Leben reicht?
Ja, Achso, du hast ja vorhin noch erwähnt, dass die Leute uns auch mal Feedback geben sollen und Kommentare schreiben können. Und da haben wir auch also entweder könnt ihr es bei Podigy direkt like-minded Podigy auf der Seite direkt machen oder halt überall also bei Spotify als Kommentar oder als als Bewertung bei Apple Music, bei Deezer sind wir vertreten, bei Amazon Music sind wir vertreten. Wir sind eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt zusätzlich auch noch uns eine E-Mail schreiben. Und da ist die E-Mail-Adresse ist likeminded, also likeminded klein und zusammen, @oncribe.de. O-N-C-R-I-P-E.
Ja.
Ganz genau. Dann habt ihr auch mal alle Daten direkt nochmal da, um uns zu informieren, ob gut oder schlecht, Kritik oder nicht.
Ja, ist ja auch wichtig für uns zu wissen, damit wir auch was ändern können. Ja, und was hast du für ein Thema jetzt noch, Thema der Woche?
Ich wollte eigentlich nochmal über den Laschet reden. Hast du das gesehen, das Video, als der so ein bisschen angegangen wurde?
Ja, das habe ich gesehen. Ja, ja das habe ich gesehen. Ja. In den Flutgebieten, heftig, ne? Ja.
Aber ich glaube auch, dass das mit dem echt nichts wird als Bundeskanzler. Ja. Also das könnte echt schwierig werden. Oh Mann, ich bin mal gespannt, ey.
Ja, man weiß aber wirklich nicht, wen man wählen soll, ne? Also ich wüsste nicht, wen ich dem Vorzug geben sollte. Absolut nicht. Ist wirklich schwierig.
Aber ich weiß nicht. Ja, ich wollte eigentlich auch noch über einen Schauspieler reden, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Und das ist Nicolas Cage.
Ja,
den ich eigentlich immer ganz cool fand, ne? Also
ich auch.
Ich fand eigentlich, ich habe die Filme immer gerne gesehen. Und da gibt es halt, wie soll man sagen, da gibt es ziemlich viele extravagante Fakten über ihn. Also extreme Fakten über ihn. Jetzt in letzter Zeit kam wieder raus, dass er wahrscheinlich wieder pleite sein soll. Und der hat so ultra viel verdient, das ist eigentlich unglaublich, dass der pleite ist, ne?
Wieder? Aber, ist das schon mal passiert?
Ja, schon öfter.
Krass.
Also er hat schon öfter wieder komplett gar nichts mehr gehabt. Dann hat er sich wieder hochgearbeitet. Also das ist schon wirklich krass.
Was macht er denn mit dem Geld?
Ja, das ist das Ding. Der hat eine Affinität für teure Tiere, Autos, eigentlich alles Mögliche. Also das ist richtig, richtig krank. Der sammelt Comics, der hat eine Sammlung an Sachen von Elvis Presley. Der ist zum Beispiel, hat er mitgeboten auf einen Dinosaurierknochen.
Krass.
Also praktisch hier Leonardo DiCaprio und Nicolas Cage zusammen haben auf diesen, ich glaube ein Schädel war es, Dinosaurier-Schädel, beide haben darauf geboten und Nicolas Cage hat es dann gewonnen oder gekriegt und dann später kam raus, dass der Schädel geklaut war und musste ihn dann wieder zurückgeben.
Oh
aber
Gott.
Schon krass. Schon krass, auf jeden Fall.
Aber wenn man so viel Geld verdient, hat man auch einen ganz anderen Lebensstil, ne? Dann wirst du ganz andere Sachen dir leisten können und dann passiert das wahrscheinlich ganz, ganz oft, dass man über seine Verhältnisse lebt, ganz, ganz schnell. Und man vielleicht das auch gar nicht so richtig mitkriegt, wie das Geld immer weniger wird. Ich denke mal, da wird er sich nicht drum kümmern, da wird er schon seine Leute haben, die sich da drum kümmern, ne?
Ja, und das war jetzt, deswegen kam die News jetzt auch raus, dass er wohl irgendwie, der hat so einen Finanzmanager und der hat sich verspekuliert.
Ja, genau.
Also der, das ist schon krass. Wer weiß.
Ja, das denkt man gar nicht, ne? Ja.
Ein guter Freund von ihm ist zum Beispiel Marilyn Manson.
Oh,
das wusste ich ja auch nicht, weißt du?
Ich auch nicht.
Er war auch fast der Einzige, der auf der Hochzeit von Marilyn Manson jetzt in letzter Zeit war. Dann hat er mal in einem Dracula-Schloss geschlafen, weißt du, bei einem Dreh. Mhm. Also irgendwie, ich glaube, zu einer Promotion oder so von Ghost Rider. Ist er dann nachts einfach, war weg. Und hat dann einfach in diesem Dracula-Schloss geschlafen. Und es gibt auch ein Bild von einem Typen, der Nicolas Cage richtig ähnlich sieht, aus dem 18. Jahrhundert, der was mit einem Vampir zu tun haben soll. Also ganz, ganz, ganz komische Sache.
Ja.
Und und der kriegt, also der hat halt wirklich 150 Millionen US-Dollar Gagen gekriegt, ne?
Boah.
Das ist schon.
Also ich weiß nie, wie man das so schnell runterkriegen kann, das Geld. Das ist ja...
Erwerb von Privatjets, Schlössern, Burgen, zwei Inseln und den Kauf eines 230.000 Euro teuren Dinosaurierschädels.
Boah, ja. Aber hat also. Wenn er wirklich kein Geld hat, hat er ja zumindest die Möglichkeit, einige Sachen noch zu verkaufen, ne?
Ja, der hat alles Mögliche, wirklich. Der hat Albino-Kobras, der hat ein Oktopus zu Hause, der liebt Tiere, der ist also richtig exotische Arten von Tieren. Mhm. Der ist, also der spielt ja, glaube ich, in einem, wie heißt er nochmal? Da gibt es auch einen Film, da spielt er einen, der auch total tierlieb ist.
Mhm. Ich weiß, was du meinst, aber ich komme da auch nie drauf. Ja, das war doch im Zoo.
So einen komischen Typen, ich weiß auch nicht mehr genau. Mhm. Dann hat er zum Beispiel, ich glaube, auch eine Mumie oder so zu Hause. Also so richtig, richtig, richtig crazy, ne? Geschrumpfte Zwergköpfe sowie eine Mumienhand mit Tattoos.
Oh mein Gott.
Hat er zu Hause. Und und die haben zum Beispiel einen prähistorischen Bärenschädel. Aber den haben die zerstört, als er mit Sean Bean, das ist dieser Typ von Game of Thrones, weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr, wie er hieß, und die haben zusammen Billard gespielt und dann haben die ihn kaputt gemacht.
Krass.
Und dann hat er zum Beispiel halt, wie ich vorhin gesagt habe, eine riesengroße Sammlung von Elvis Presley-Sachen gehabt und war halt ultra krasser Elvis Presley-Fan. Und dann hat er die größte Trophäe von Elvis Presley gekriegt, der hat seine Tochter geheiratet.
Krass.
Also richtig krass. Dann hat er zum Beispiel ein Gruselhaus hat er gekauft und wollte in diesem Gruselhaus, wollte er dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er da einen Film drehen wollte oder irgendwas wollte er da auch machen. Und 2009 wurde das Gruselhaus dann, gab es eine Zwangsvollstreckung und dann war auch wieder Schicht.
Wahnsinn.
Also, er hat immer Ideen und dann ist doch wieder alles, dann hat er wieder keine Kohle. Und es gab auch mal eine Story, da hat er, das wird aber auf mehreren Seiten, wird es unterschiedlich erzählt. Deswegen weiß ich nicht hundertprozentig, was jetzt die richtige Geschichte ist. Auf der einen Seite steht, er sitzt irgendwo in seiner Wohnung und ihm war total langweilig und dann ist er in den Kühlschrank gegangen, hat sich Magic Mushrooms gegessen und hat seine Katze da sitzen sehen und hat der dann auch welche gegeben und dann haben die sich beide gegenseitig angestarrt, haben auf dem Bett gesessen und haben Magic Mushrooms gegessen. Ne? Und und die zweite Story ist halt, dass er, dass die Katze, glaube ich, vorher schon welche gegessen hatte und er dann einfach auch welche gegessen hat.
Krass.
Und auf beiden Seiten steht, also es steht halt auf mehreren Seiten ein bisschen unterschiedlich, deswegen weiß ich nicht. Aber er scheint anscheinend mit seiner Katze Magic Mushrooms gegessen zu haben.
Aber da merkt man, dass ihm, dass solchen Menschen oft langweilig ist. Die wissen überhaupt nichts mit ihrer Zeit und mit dem vielen Geld anzufangen, oder?
Wenn du hörst, was der alles macht, dann...
Ja, aber...
Macht er ja schon ein paar verrückte Sachen.
Aber was für verrückte Sachen? Das ist schon ein bisschen seltsam, finde ich.
Das ist mit der Katze schon sehr seltsam.
Ja.
Oder der ist halt auch ein totaler Superhelden-Fan, hat halt auch ganz viele Comics, ne?
Mhm.
Und hat, glaube ich, auch... Genau, der hat sein Name, Nicolas Cage, ist angelehnt an Luke Cage. Das ist eine Comicfigur. Deswegen heißt er überhaupt Nicolas Cage.
Mhm.
Das fand ich zum Beispiel auch krass.
Ja.
Dann hat er sich zum Beispiel ein Pyramidengrab gekauft, wo jetzt auch keiner so hundertprozentig weiß, ob... Also man weiß wohl, dass er es gekauft hat. Es steht auch leer. Aber man weiß jetzt nicht, ob er sich wirklich später da, da beerdigen lassen will oder nicht. Keine Ahnung.
Ja.
Ja. Krass. Und sehr, sehr, sehr verrückter Mann. Aber ich fand auf jeden Fall, da waren... echt ein paar Sachen bei und es gibt noch mehr Sachen, da müsst ihr euch wirklich mal noch mal ein bisschen zu informieren.
Der lebt allein, oder? Oder hat er eine Familie? Weil, wenn die das auch so mitmachen, wäre schon sehr, sehr krass.
Boah, ich weiß es gar nicht so genau.
Ich auch nicht. Ich glaube, sowas kann man nur machen, wenn man alleine lebt, oder? Wenn
ich
du da noch Kinder dabei hast.
Ich glaube, er hat eine Frau.
Ja?
Ja.
Ja, ich glaube aber auch.
Naja, es kann schon sein, ne? Aber... gerade wenn da Kinder dabei sind und der ist Der kommt dann so mit so einem Pyramidengrab an oder also ich weiß nicht. Das ist schon sehr, sehr skurril, ehrlich.
Ja, er ist doch hier, der Tempelritter. Ja. Nein, also ich denke mal, ja, das wird der den jetzt auch nicht aufs, weißt du, der wird sich dieses Pyramidengrab kaufen.
Ja.
Und das war's. Und da werden seine Kinder wahrscheinlich nie erfahren, dass, oder der wird nicht mit denen da jetzt hinfahren und denen das zeigen oder, weißt du.
Das stimmt.
Der hat ja genug Geld, um viele Sachen zu machen, oder? Die kauft sich einfach zwei Inseln und ein Schloss und was weiß ich. Nur jetzt ist er höchstwahrscheinlich pleite.
Und dazu passt wirklich das erste Thema, was ich mir rausgesucht habe zu unserer neuen Reihe. Unsere philosophischen Reihe, stell dir vor. Das passt eigentlich richtig, weil mein Thema, was ich mir rausgesucht habe, lautet, stell dir vor, du gewinnst im Lotto.
Oh, das wäre schön.
Ja, das wäre schön. Es kommt natürlich immer drauf an, welche Summe ich im Lotto gewinnen würde. Wenn es aber wirklich mehrere Millionen sind, dann hat man natürlich auch viele Möglichkeiten, das Leben einfacher und relaxter zu genießen, ne? Und außerdem hat man auch die Möglichkeit, viele Dinge zu tun, sich zum Beispiel weiterzubilden und dabei nicht so auf das Geld zu achten, ne? Ich habe dann im Hinblick auf diese kleine Philosophiestunde und mein Thema mal recherchiert, was empfohlen wird, wie Lottogewinner mit ihrem unerwarteten Geldsegen umgehen sollen. Das werde ich aber dann später mal erzählen. Aber jetzt werde ich euch erstmal sagen, was ich mit einem unerwarteten Lottogewinn machen würde. Also als erstes würde ich mir ganz genau überlegen, wem ich davon erzähle. Ich glaube, also nur meine Kinder und mein Lebensgefährte würde ich davon erzählen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es viele Bekannte geben wird, die dann immer wieder nach Geld fragen und Hilfe wollen, sobald die mitbekommen hat, dass man einen Lottogewinn hat, ne?
Ja.
Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Und ich würde auch nicht sofort aufhören mit Arbeiten. Ich würde versuchen, erstmal ganz überlegt an die Sache ranzugehen. Was ich aber sofort machen würde, das wäre, mein Konto auszugleichen und meine Schulden zu bezahlen. Ich glaube, da würde mir schon großer Stein vom Herzen fallen, wenn das Haus abbezahlt wäre und keinerlei Schulden mehr da wären. Und natürlich würde ich auch bei meinen Kindern und meinen Lebensgefährten alle Schulden tilgen und die Konten ausgleichen. Also das wäre das Erste. Aber wirklich nur die Familie. Und was ich persönlich möchte, ist, dass es also wirklich meinen engsten Familienmitgliedern, also meinen Kindern und meinem Partner gut geht. Nur dann geht es mir auch gut. Also die erwachsenen Kinder können sich also dann ein Haus raussuchen, beispielsweise ein Auto. Und natürlich würde ich auch gerne, dass alle meinen Urlaub fahren oder fliegen könnten. Und ganz wichtig wäre mir auch, dass wir ein schönes Haus finden könnten, wo mein Lebensgefährte, einige meiner Kinder und ich drin wohnen und uns wohlfühlen könnten. Natürlich auch ein Auto für mich und ein Auto für meinen Lebensgefährten. Das müssen also keine Luxusautos sein und auch kein Luxushaus sein. Wichtig wäre mir einfach nur das Umfeld, dass die Nachbarn alle nett sind, dass die Stadt, in der wir leben würden, zu uns passt und so weiter. Das wäre mir persönlich wichtig. Und ich würde auch für jedes meiner Kinder und meiner Enkel einen ganz großen Betrag auf deren Konto anlegen, damit sie einen guten Start einfach ins Leben haben können. Dass sie einen Führerschein machen können und sich eine Wohnung oder ein Auto leisten können, aber auch das lernen oder studieren können, was sie wollen, ohne aufs Geld achten zu müssen, ne? Also ich würde mich auch versuchen, weiterzubilden, ganz neue Sachen zu lernen und auszuprobieren, die ich jetzt nicht machen könnte, weil sie entweder zu teuer sind oder weil mir durch die Arbeit einfach die Zeit fehlt. Beispielsweise würde ich gern Psychologie studieren oder mich im medizinischen Bereich weiterbilden. Also das wäre meins, was ich gerne machen würde. Was ich auch direkt im Kopf hatte, als ich mein Thema gehört habe, ist, dass ich meine eigene Firma gründen könnte. Das Risiko, was so eine Selbstständigkeit sonst mit sich bringt, könnte ich komplett außer Acht lassen. Ich könnte einfach das machen, was ich wollte und wofür mein Herz brennt. Und das hätte auf jeden Fall etwas zu tun, anderen Menschen zu helfen, die nicht so viel Glück im Leben haben. Am liebsten würde ich auch mit und für Kinder arbeiten, die krank sind oder die ein schweres Leben hatten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, älteren Menschen zu helfen, damit sie länger zu Hause leben könnten. Vielleicht so einen Einkaufsservice oder sowas Ähnliches. Und gern würde ich beispielsweise auch ein Hospiz gründen oder ein Kinderheim bauen lassen. Vielleicht auch den Eltern krebskranker Kinder die Möglichkeit bieten, in der Nähe des Krankenhauses, in dem ihre Kinder sind, zu wohnen. Oder krebskranken Kindern, die nicht mehr lange leben werden, vielleicht letzte Wünsche erfüllen zu können. Ich würde auch vielleicht was für einen Sport machen, vielleicht einen Verein gründen oder ein Stadion bauen und Kindern, die gern trainieren wollen, dort eine Möglichkeit zu geben, richtig gut sein zu können. Also auf jeden Fall möchte ich irgendwas Sinnvolles mit diesem Geld anfangen und gleichzeitig aber auch in manche Dinge investieren, die mich interessieren. Beispielsweise würde ich auch gerne in die Forschung investieren oder auch in Gebiete, die mich interessieren, wie Astronomie oder die Medizin. Irgendwelche jungen Start-up-Unternehmen, die mich überzeugen und deren Idee ich spitze finde, in die könnte ich auch investieren. Also ich würde auf jeden Fall das machen, was mir Spaß macht und wofür ich brenne. Ich würde aber auch nicht darüber vergessen, mich zu erholen. Natürlich würde ich sehr gern gemeinsam mit allen Kindern und Enkeln und meinem Partner einen gemeinsamen Urlaub mal machen. Für mich sind zwar andere Länder gar nicht so wichtig, ich bin nicht unbedingt so der Abenteuertyp, der unbedingt die ganze Welt sehen muss, aber ich bin halt gern mit meiner ganzen Familie zusammen und genieße dann auch die Zeit. Aber am allerwichtigsten wäre mir eben auch mein eigenes Zuhause, weil ich gern zu Hause bin und mich dort auch unbedingt wohlfühlen möchte. Und das möchte ich eben auch für meine Liebsten. Und ich würde auch schon versuchen, mein Geld so geschickt anzulegen, dass ich gut davon leben kann und meinen Kindern hinterher viel vererben kann. Also ich weiß zwar, dass Geld nicht allein glücklich macht, aber ich würde es eben schätzen können, dass ich so viel mehr ausprobieren könnte, ohne über die Folgen nachzudenken, wenn mir dann doch was nicht gefällt oder mir gefällt etwas so gut, dass ich es dann einfach weitermachen möchte. Aber wie schon gesagt, würde ich eben auch gerne etwas zurückgeben für die Menschen, denen es nicht so gut geht. Das ist mir ganz wichtig und ich bin so ein Mensch, ich kann nicht nur an mich selbst denken, das macht mich nicht glücklich. Ja, was würdet ihr denn machen mit so einem Lottogewinn?
Wow.
Ja.
Boah, das war ja immer krass. Also, ja. Du wärst die heilige
heilig Maria. Auch nicht. Heilig
Nein,
auch nicht.
Nein, aber das war, nee, das finde ich aber echt cool. Das, ja. So wie du das gesagt hast, fand ich das richtig cool. Und das Problem ist nur, was hättest du dann für einen Lottogewinn haben müssen, um das
ja,
alles
das,
zu erfüllen?
Das ist, ja. Ich habe ja gesagt, das kommt drauf an, wie viel man bekommt. Also das müssen schon mehrere Millionen sein. Viele, viele, viele Millionen.
Das waren genau die richtigen Sachen, fand ich. Also klar, denkt man erst an seine Familie und dann auch an andere, weißt du, und versucht halt auch das Geld, was man dann kriegt, irgendwie, für Leute, die halt nichts haben, irgendwie zu investieren.
Ja, auch, ne? Genau. Aber auch vielleicht auch in andere Unternehmen investieren, damit irgendwann mal wieder Geld zurückkommt zu einem, ne? Ja. Vielleicht einen Teil von der Firma mitkaufen oder so, dass man Möglichkeit hat, dass das Geld auch immer mehr wird. Und da könnte ich mehr ja raussuchen.
Dass man auch die Chance, dass man auch gar nicht gar nicht unbedingt darauf achten muss, so am Existenzminimum steht, dass man, wenn man jetzt mal, 20.000, 25.000 in die Hand nimmt und man will einfach was probieren, dann kann man das dann einfach machen, weißt du? Aber sonst ist es halt immer ein Kredit eventuell, den man nehmen muss oder man muss sich überlegen, was macht man.
Richtig. Ja. Und das fängt ja schon mit der Weiterbildung an, ne? Wenn man ein Fernstudium machen möchte, das kostet meistens Geld. Man hat keine Zeit, weil man vielleicht nach Arbeiten geht oder so. Und das, dann bräuchte man darauf überhaupt nicht zu achten. Man kann wirklich das sich raussuchen, was einem Freude macht, ohne aufs Geld zu achten. Oder gerade meine Kinder, die können studieren, was sie wollen. Einfach so. Und ein Studium ist ja nun nicht gerade sehr günstig, ne? Vor allen Dingen, wenn du jetzt vielleicht in eine andere Stadt noch ziehen musst. Da bräuchte man überhaupt keine Rücksicht drauf nehmen. Das finde ich ja auch wichtig, wenn man in die Bildung investiert, ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also das ist schwierig, ne? Du hast eigentlich, du hast so viel gesagt.
Ja.
Ja. Stella, was willst du denn machen?
du denkst bestimmt anders drüber mit 15 Jahren, ne? Denke ich mal.
Ja, Familie helfen auf jeden Fall, weil das ist halt sehr wichtig. Mhm. Aber was du zum Beispiel gesagt hast mit, ich würde mir jetzt nicht die teuresten Autos holen, da war ich so, ich vielleicht schon. Nee.
Ja.
Ach so.
Ja, das kann ich auch gut verstehen, weil du bist 15 Jahre, du guckst da ganz anders drauf, ne? Du hast noch nie groß Geld im Leben gehabt und dann siehst du so viele schöne Autos und so, dann möchte man das auch erstmal haben. Und du bist noch jung. Ist völlig verständlich, ne? Ja.
Auch so einmal das Traumauto. Aber man muss halt auch überlegen, wenn sich da manche für 200.000, 300.000 Euro ein Auto holen, ne? Das weiß ich nicht.
Wann kann man das
nutzen? Was hätte für machen können, ne?
Ja. Das stimmt. Und
ich denk mir dann, der hätte ja nicht ein Auto für 15.000 gereicht und das restliche Geld, da hätte ich was weiß ich, wie vielen Leuten mithelfen können oder ja,
ja.
Das ist, weißt du?
Ja, vor allem, du kannst ja auch, selbst wenn du mit irgendwo dahin fährst, stell das mal da an der Straße, musst ja ständig Angst haben, dass es geklaut wird oder dass irgendwas abgebrochen wird, weil das so teuer ist. Ey.
Was? Ja, aber ja. So ein Tesla ist schon schön.
Ja, das glaube ich, ja.
Ja. Die sind teilweise auch gar nicht mehr so teuer, ne?
Ja, also 100.000 für den einen ist schon,
ja.
Muss ja. Man erstmal haben.
Ja.
Das stimmt. Ihr könnt ja auch gerne mal drüber nachdenken, was ihr mit so einem Lottogewinn machen würdet. Und wie gesagt, gern könnt ihr in den Kommentaren das mal reinschreiben. Ist bestimmt interessant zu lesen, was ihr mit so viel Geld machen würdet. Aber nun sage ich euch noch, worüber ich recherchiert habe. Und zwar, Lottoland hat 10 Tipps für Personen gegeben, die plötzlich zum Lottogewinner geworden sind. Und der erste Tipp, den sie gegeben haben, ist ruhig bleiben und nachdenken. Denn es dauert manchmal eine Weile, bis man sich der Situation bewusst ist und diese verarbeiten kann. Deswegen ist es besser, erstmal vorsichtig vorzugehen, statt alles zu überstürzen und euren Gewinn eilig abzuholen. Denn sobald ihr euch als Gewinner geoutet habt, wird sich alles ändern. Obwohl es sich bei eurem Gewinn um einen enormen Batzen Geld handelt und die Summe erschütternd erscheinen mag, ist diese nicht unbegrenzt. Denkt also lange und breit darüber nach, was ihr genau mit eurem Gewinn anfangen wollt und plant eure nächsten Schritte sorgfältig. Also das ist der Tipp Nummer 1. Erstmal ruhig bleiben und nachdenken. Der Tipp Nummer 2 ist, und anonym bleiben. Das, was ich eigentlich auch gemacht hätte. Erzählt niemanden von eurem Lottoglück, zumindest noch nicht. Ihr wollt euer Gesicht doch sicher nicht in jeder Zeitung, im Internet und im TV sehen, sodass auch jeder erkennen kann und euch um Geld anbetteln kann. Das ist praktisch der Tipp Nummer 2. Das hätte ich genauso gemacht, auf jeden Fall. Der Tipp Nummer 3, nicht überstürzt den Job kündigen. Hals über Kopf nach einem Lottogewinn zu kündigen, ist einer der häufigsten Fehler derer, die es gar nicht erwarten können, alle Brücken hinter sich abzubrechen und ihrem Chef mal gründlich die Meinung zu sagen. Selbst wenn ihr eure Arbeit hasst, hilft sie euch zunächst einmal mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben und nicht komplett durchzudrehen. Euer Job bringt euch von Wolke 7 runter und ermöglicht es, euer Lottoglück richtig zu schätzen. Nichts funktioniert besser, um den wahren Wert von Geld zu verstehen als eine sanfte Erinnerung daran, was für eine Schinderei es manchmal sein kann, Essen auf den Tisch zu bringen. Klar, ich glaube, das würde ich auch anfangs machen, also vielleicht die ersten Monate, aber irgendwann wäre ich froh, wenn ich das machen könnte, was ich möchte. Ne? Ja. Der Tipp Nummer 4 ist, keine Shoppingtouren machen. Für manche Lottogewinner nimmt die Euphorie derartige Ausmaße an, dass diese ihre Vernunft komplett kurz schließt, was dazu führt, dass sie sich auf epische Einkaufstouren begeben. Unzählige Gewinner, egal ob jung oder alt, sind nicht in der Lage, den anfänglichen Leichtsinn loszuwerden und stürzen sich kopfüber in den Champagner-Lifestyle. Ohne jeweils
Lamborghini kaufen.
Genau, ohne jemals ihren schwindenden Kontostand in Augenschein zu nehmen, bis es zu spät ist. Also das kann ganz, ganz schnell passieren und wahrscheinlich ist es dem Schauspieler da auch passiert. Tipp Nummer 5, eine Prioritätenliste erstellen. Zu den offensichtlichen Anschaffungen, wenn man im Lotto gewonnen hat, gehören ein großes Haus, ein schickes Auto. Aber glaubt ihr, diese Dinge werden euch wirklich glücklich machen? Wärt ihr zufrieden, wenn ihr in einer großen Villa wohnen würdet, isoliert von der Außenwelt? Wollt ihr wirklich ein Luxusauto fahren, das ihr nirgends parken könnt, aus Angst, jemand könnte es beschädigen? Vielleicht wärt ihr viel glücklicher, wenn ihr ein Wohnmobil kaufen würdet, um damit einen Roadtrip in den USA zu machen. So wie ihr es euch immer erträumt habt. Also das muss jeder halt selber wissen, ne, was er da mitmacht.
Ja.
Und der Tipp, sag.
Nee, ich finde sowieso, dass es eigentlich viel, viel wichtiger ist, oder das sind eigentlich mehr abschließende Worte, dass es eigentlich nicht auf das Geld ankommt, nicht auf materielle Dinge, sondern gerade wie du gesagt hast, mit dem Roadtrip, ne, da hast du dann Erinnerungen an diese Zeit und ganz viele Erfahrungen, die du da gemacht hast und solche Sachen, aber nicht das Geld, was wirklich was zählt.
Richtig.
Lebe ein reiches Leben, anstatt reich zu sterben.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Spruch. Ja, dann habe ich noch Tipp Nummer 6. Rechtliche Beratung. Träume sind wunderbar, aber nun ist es Zeit für einen Realitätscheck. Beachtet, dass ihr jetzt, da ihr im Lotto gewonnen habt, in einer heiklen Lage seid. Euer Gewinn macht euch anfällig für all jene, die nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Es gibt unzählige Filme und TV-Serien, in denen Lottogewinner durch miese Tricks reingelegt werden oder in andere Formen nicht so von ihrem Glück profitieren, wie man vielleicht annehmen müsste. Um zu vermeiden, dass man euch ausnutzt, solltet ihr nach einem kompetenten Juristen suchen, der euch vernünftig in allen Aspekten, die ein Lottogewinn mit sich bringt, beraten kann. Dann Tipp Nummer 7, die Konten in Ordnung bringen. Egal wie viele Nullen euer Kontostand aufweist, es gibt eine Sache, der niemand entkommen kann, den verhassten Steuern. Also muss man sich, so gut es geht, darauf vorbereiten. Ihr seid jetzt wohlhabend und besitzt ein beachtliches Vermögen. Daher solltet ihr einen Finanzexperten zu Rate ziehen, um zu erfahren, wie ihr euren Reichtum am besten verwalten könnt. Also mit Steuern, klar, das Mutter. Und das fand ich auch sehr interessant. Was Steuern angeht, gibt es einiges zu beachten. Ein Lottogewinn an sich ist von der Steuer befreit. Das wusste ich gar nicht. Die Verwendung
Doch,
des.
Das schon, aber nur wenn du, glaube ich, dann wieder neue Erträge mit diesem Geld machst, die musst du natürlich wieder versteuern.
Richtig. Die Verwendung des Gewinns ist allerdings wieder steuerpflichtig. So muss jedes nachfolgende Einkommen, das ihr mit eurem Lottogewinn erzielt, also auch einschließlich die Zinserträge oder Kapitalrendite oder sowas, das muss ganz regulär versteuert werden. Aber das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, ne? Ja. Und Tipp Nummer 8, ein Notgroschen anlegen. Wenn es darum geht, eure Zukunft zu planen, spielt euer Alter keine Rolle. Selbst wenn ihr gerade erst 21 geworden seid, solltet ihr trotzdem über morgen nachdenken und wie ihr euer neues Leben glücklich und bequem führen könnt, ohne euer Vermögen vorzeitig auszugeben. Tipp Nummer 9, eine Auszeit nehmen. Der Weg hierher war ziemlich anstrengend und mittlerweile habt ihr wahrscheinlich mit so vielen Buchhaltern, Bankern und Anwälten gesprochen, dass euer Kopf kurz vor dem Explodieren steht. Nehmt euch eine Auszeit, reist an einen Ort, an den ihr schon immer wolltet, euch aber bisher nie leisten konntet. Macht es euch am schönen Strand gemütlich, denkt nach, besinnt euch, meditiert und ganz wichtig, entspannt euch. Darum geht es ab jetzt in euer Leben. Sobald ihr euch um all die kleinen organisatorischen Details gekümmert habt, könnt ihr den Rest eures Lebens relaxed genießen. Und dann noch der letzte Tipp, etwas zurückgeben. Denkt immer daran, dass der Ursprung eures Reichtums euer Glück bei der Lottoziehung ist. Teilt dieses Glück mit anderen, besonders mit jenen, die darauf brennen, dass sich ihr Glück ändert. Einfach wahllos Geld zu verteilen ist aber natürlich nicht die Antwort. Wie bei allem im Leben gibt es einen richtigen und einen falschen Weg. Stellt deswegen immer sicher, dass eure Großzügigkeit euren eigenen Bedingungen entspricht. Letztendlich ist es euer Geld. Also das sind die Tipps, die Lottoland gegeben hat, was man beachten sollte, wenn man so viel Geld gewinnt. Ne?
Ja. Okay, ja. Ja, krass. Du hast ja eigentlich hast du zu dem Thema alles erzählt. Ne?
Ja. Genau,
Nicht so viel anderes machen.
Wie gesagt, ich denke, jeder wird ein bisschen was anders mit dem Geld machen, ne? Aber mir ist eben auch ganz wichtig, dass ich anderen davon helfen kann und ein bisschen was zurückgeben kann. Und meine Familie. Also das ist das Erste, was dran kommen würde.
Ja. Ja. Das stimmt.
Genau. Was habt ihr denn für Themen?
Ich habe das Thema, stell dir vor, du bist berühmt. Und das Erste, was man daran denkt, ist natürlich erstmal, oh, berühmt, voll cool. Aber dann, wenn man weiter nachdenkt, ist es so, ja, okay, es gibt natürlich noch schlechte Seiten, zum Beispiel so, du wirst gestalkt, immer sind Paparazzis überall und es nervt, du kannst nirgends hingehen, du kannst nicht richtig einkaufen, du hast keine Privatsphäre mehr. Aber an sich natürlich hat das auch gute Seiten, so, du bist berühmt. Dann das Erste, was einem einfällt, ist höchstwahrscheinlich, okay, man hat mehr Geld, als man jetzt hat. Oder, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel berühmt bist durchs Schauspieler sein, dann hast du viele andere berühmte Schauspielerfreunde oder du hast Spaß an deinem Job, du kannst Filme aufnehmen und das stelle ich mir auch voll cool vor. Oder du bist berühmt durchs Bücher schreiben oder, ja, das gibt natürlich immer andere Aspekte. Was auch nicht so gut ist, ist, du kannst keinen fremden Menschen mehr vertrauen. Du weißt, jeder kennt dich und wenn die so spielen, als ob die dich nicht kennen, dann kannst du nur raten, okay, kennen die mich jetzt wirklich nicht oder machen die das, damit die mit einem berühmten Menschen befreundet sein können? Das ist alles, ist sehr stressig.
Ja, du hast keine Privatsphäre mehr, ne? Du bist komplett... Ja, du wirst immer genervt von dem Paparazzi und das muss schon krass sein, auf jeden Fall.
Wenn du jetzt auch noch Kinder hast, oder dann kannst du die ja auch nicht ganz normal in die Schule schicken oder so, wenn alle wissen, das ist der Vater oder die Mutter ist berühmt. Also dann musst du die wahrscheinlich auf eine private Schule schicken. Die können nicht das machen, was sie immer wollen. Die können sich vielleicht auch nicht mal so ihre Freunde raussuchen, so wie es im normalen Leben passiert, ne?
Da gibt es einen ganz, 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 ganz neuen Track von Billie Eilish, genau zu dem Thema. Mhm. Weil die ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr berühmte Person.
Mhm.
Und ihr kennt Billie Eilish.
Natürlich. Stella auf jeden Fall.
Ich höre sie sehr gerne.
Und ja, ich auch. Ich finde die hat so Ultratalent und das ist wirklich, also die hat richtig, richtig gute Musik. Die jetzt echt drauf. Mhm. Und dieser Track heißt NDA. NDA bedeutet, auf Deutsch ist das Geheimhaltungsvertrag.
Mhm.
Also das ist ein Geheimhaltungsvertrag. Und dieser Geheimhaltungsvertrag, über den redet sie halt in einem Track. Und ich habe jetzt mal die deutsche Übersetzung, habe ich jetzt gerade mal aufgemacht. Und eigentlich direkt am Anfang, da merkt man schon so ein bisschen, was auf so eine Person zukommt, die wirklich extrem berühmt ist. Mhm. Also da sagt sie: Dachtest du, ich würde in einer Limousine auftauchen? Fragezeichen. Nein, musste mir Geld für meine Security sparen.
Ja.
Weißt du? Mhm. Allein der Satz schon.
Ja,
hab einen Stalker, der ständig auf der Straße rauf und runter läuft, sagt, er ist Satan und möchte mich treffen. Mhm. Ich habe mit 17 ein geheimes Haus gekauft. Ich hatte keine Party, seitdem ich die Schlüssel bekam. Ja. Hatte einen hübschen Jungen zu Besuch, aber er konnte nicht bleiben. Auf seinem Weg nach draußen musste er eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben.
Krass.
Verdammt, ja. Ich habe ihn dazu gebracht, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Einmal war gut genug, denn ich will nicht, dass er Scheiße erzählt. Ist ein bisschen kacke übersetzt hier. Ich habe das Englische vorlesen sollen.
Ja.
Aber ihr wisst, was ich damit meine. Ne? Das ist eigentlich genau diese Sache. Ne? Das ist... Boah, das ist eigentlich, muss schon richtig hart sein.
Auf jeden Fall. Und deswegen leben die auch sehr, sehr einsam oft, ne? Finde ich. Also, obwohl die jeder kennt.
Wenn du richtig berühmt bist, dann.
Wenn du richtig berühmt bist, obwohl jeder kennt, sind sie doch eigentlich relativ einsam. Und deswegen umgeben sich Schauspieler wahrscheinlich auch mit deren Gleichen, ne? Weil die anderen wissen genau, wie die sich fühlen. Das ist völlig klar. Ja.
Ja.
Und du weißt ja auch, was mit Lady Di zum Beispiel passiert ist, wo pausenlos
haben wir drüber geredet,
ganz genau. Also sowas kann natürlich auch passieren. Wie ich das zum Beispiel gut finde, das ist von Stefan Raab. Den kennt auch jeder, aber er hat immer seine Familie rausgehalten. Kaum jemand weiß was über seine Familie. Also die hat er immer rausgehalten und das finde ich großartig. Ne? Die können trotzdem noch machen, was sie wollen. Die Frau und die Kinder, niemand kennt die. Ja, vielleicht in Köln werden schon einige die kennen, aber trotzdem haben die noch ihr Leben, so wie man sich das vorstellt. Ne?
Ja. Nur Stefan halt nicht, ne?
Nur Stefan halt nicht.
Wenn man den irgendwo sieht, dann.
Aber der hat sich auch komplett zurückgezogen. Ja, das stimmt. Ja.
Ja. Ja.
Ich weiß ja auch nicht, wo der wohnt.
Also Non-Disclosure Agreement heißt das.
Mhm. Ja. Ja, das hat immer zwei Seiten wirklich. Das ist zwar sehr, sehr schön, berühmt zu sein, aber das ist eben auch, das macht sehr, sehr einsam. Und bei vielen ist es ja auch wirklich so gewesen, die konnten mit dieser Einsamkeit überhaupt nicht umgehen, haben zu Drogen gegriffen, wie vielen ist das passiert, ne? Dass die dann wirklich sich umgebracht haben oder sonst was. Die sind einfach mit diesem Ruhm nicht klargekommen. Du wächst ja als Kind völlig anders auf und ganz plötzlich bist du berühmt. Und da weiß man gar nicht, was...
Wenn du als Kind berühmt bist und dann da richtig reingeboren wirst, ist es noch härter, glaube ich, als wenn du... Weißt du, weil dann du bist die ganze Zeit ausgesetzt von diesem Druck und musst abliefern bist der Öffentlichkeit ausgesetzt, hast die ganze Zeit irgendwie eine gewisse Verantwortung zu erfüllen und musst irgendwie, kannst keine Scheiße machen, dann kommst direkt in den Medien und du darfst, also kannst nicht einfach mal ein bisschen von deiner Spur abweichen irgendwie, ne? Oder wie, was jeder Mensch macht. Und das stelle ich mir schon echt hart vor.
Da muss
aber
ich direkt
es ist bestimmt noch cool, überall erkannt zu werden.
Ja. Auf jeden Fall. Da muss ich direkt an den denken, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber der hat Kevin allein zu Hause gemacht. Der Schauspieler,
Der
war ja auch so ein Kinderstar und der ist ja vollkommen abgestürzt. Wenn du den heute anguckst, denkst du dir, oh mein Gott, was ist aus diesem Jungen geworden? Und das ist ja vielen Kinderstars so gegangen, ne? Ja.
Auf jeden Fall. Also der, also ich glaube, der hat es jetzt sogar einigermaßen wieder gepackt.
Ja.
Aber vor ein paar Jahren war der ganz schön fertig. Also da auch mit Drogen und so,
da
war
der
schon echt.
Ja.
Echt ganz schön am Arsch. Ich gucke gerade, wie hieß er denn nochmal, verdammt?
Ich weiß nicht genau.
Macaulay Culkin, genau.
Ja, genau. Ja. Das ist aber auch noch anderen Kinderstars so gegangen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Kinder, die brauchen halt ihre Freiheit. Die müssen aufwachsen können, die müssen rausgehen können, mit jemandem spielen können. Und das können solche Kinder dann nicht machen, wenn sie berühmt sind. Ne? Selbst da warten ja 100 bestimmt schon Fotografen und Journalisten draußen und warten nur, den mal abzufotografieren. Also das ist richtig schlimm, ja.
Ich finde halt, wenn das Kind das irgendwie auch, also was heißt Kind, das, wir müssen jetzt echt mal überlegen, reden wir von einem 8-Jährigen oder reden wir von einem 17-Jährigen oder so, weißt du, das ist auch noch ein Unterschied. Aber wenn das Kind dazu gezwungen wird, dann sollte das nie gemacht werden.
Ja.
Aber wenn das mit 15, 16, 17 irgendwann selber auch will, ne,
das ist auch
irgendwie schwierig, finde ich.
Ja. Gibt es auch gerade in Amerika solche Mütter, die ihre Kinder, das sind so Mädchen, wirklich im Kindesalter, ganz Kleinkindalter, auf dem Model-Steak laufen lassen. Ne? Das finde ich so schlimm. Die sind geschminkt, wie große Leute.
Auf dem Model-Steak meinst du? auf dem Model-Steak. Ein Rumpsteak.
Rumpsteak, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne?
Ja,
ich weiß, was du meinst.
Es gibt davon so viele diverse Serien. Also.
Ja.
Das ist schlimm.
Das ist einfach nur traurig für die Menschen und das ist traurig für die Mädchen. Und wenn du dann siehst, wie die das... Alter, das ist...
Und dann sagen die Mütter auch noch, ja, die möchten das ja so. Ey, wer kann das schon sagen, ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind, ob das das will oder nicht, das ist doch Blödsinn.
Ehrlich.
Ja
aber auch wenn...
Die ganze Zeit da bei der Aufnahme und...
Richtig.
Schlimm.
Ja. Auch wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, 6, 7, dann sind sie traurig, wenn sie verloren haben. Und dann kriegen sie noch Druck von den Eltern. Warum warst du nicht perfekt? Warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du das anders gemacht? Schlimm ist das.
Ja, genau. Dieser Druck, das ist auch ganz, ganz schlimm für ein Kind. Da hast du völlig recht. Ey. Das reicht ja schon in der Schule, manchmal so einen Druck zu spüren. Ne? Und wenn das dann von allen Seiten noch herkommt, also es ist ganz, ganz extrem. Finde ich ganz schlimm.
Da gibt es so viele Beispiele, so viele Kinderstars, die da komplett abgestürzt sind.
Das stimmt.
Oder die, wo man dann die nie wieder vielleicht an, manche auch, die nie wieder an den Anfangserfolg anknüpfen konnten und so irgendwie auch nicht damit klarkamen. Ne?
Richtig,
Oder immer wieder auf die erste Rolle reduziert werden.
Genau.
Das gibt es auch ganz oft.
Ja, die dann keine anderen Stellen mehr angeboten bekommen, immer in den eigenen Stil dann wieder. Ne? Ja.
Oder hier, wie hieß denn der nochmal? Der Malfoy? Nee, der von Harry Potter, der Blonde.
Malfoy, Tom Felton.
Ja, einmal den. Der hatte nach der Rolle auch so ein bisschen Probleme, weil viele den nicht so richtig sympathisch fanden.
Der wurde in der Schule gemobbt, weil er Draco Malfoy im Film spielt.
Ja. Und bei einem, wo ich es weiß, ist es noch krasser gewesen. Der wurde richtig fertig gemacht. Der musste teilweise auch psychologisch behandelt werden. Und er hat dann komplett mit der Schauspielerei aufgehört. Und das war der Junge von Game of Thrones. Der Blonde. Der vergiftet wurde.
Den hat ja auch jeder gehasst, ne? Und viele Leute.
Wirklich jeder.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, viele Leute, wenn die den auf der Straße vielleicht sehen, dann sehen die nicht den Menschen, wer er eigentlich wirklich ist, sondern die sehen die sehen ihn so in seiner Rolle und denken, er ist in echt auch so, ne? Das ist schon krass.
Das ist dann krass, ne?
Ja.
Direkt erstmal vergiftet auf offener Straße. Nein, also das ist echt. Nee, das ist schon übel, ehrlich.
Das ist wirklich übel.
Da gibt es auch manche begeben sich mit so einer Rolle und ihrem eigenen Gesicht echt, glaube ich, so ein bisschen in eine. Also, wenn du da so ein Vergewaltiger spielst oder so, ey.
Das würde ich niemals spielen. Auf keinen Fall.
Das ist krank. Also, ich finde so eine böse Rolle irgendwie, okay, aber. Weißt du, wo hier so Christoph Waltz, der irgendwie so ein Bösewicht spielt oder sonst was, das finde ich auch cool.
Der hat das auch toll gemacht.
Manche Szenen, da hätte ich gar keinen Bock drauf,
das
zu spielen. Ehrlich.
Ich auch nie. Deswegen, das wird auch sehr, sehr viel schwieriger sein, so eine böse Rolle zu spielen, als jemanden, der sympathisch und freundlich ist, ne?
Ja. Das glaube ich auch.
Ja, aber ich hätte da auch keine Lust drauf, ne.
Also sind wir uns einig, dass Berühmtheit eigentlich... Ja, dass das viele Vorteile vielleicht auch haben kann. Ich denke auch, wenn du in Restaurants gehst oder wenn du zum Anwalt oder sonst irgendwohin, dass du auch immer wieder, ich, Ich habe jetzt letztes Mal, habe ich so ein, da hat Bushido, hat so ein Interview bei einem Blog-Trainer, das ist so ein Bitcoiner, den ich gucke, so ein YouTuber, und die haben zusammen ein Interview geführt und da hat er halt auch so ein bisschen über seine finanziellen Sachen geredet. Er hat gesagt, er ist seit Ewigkeiten, seitdem er 13 ist oder was weiß ich, ist er bei der Sparkasse gewesen und hat halt immer wieder Probleme, weil er halt auch schon mal mit Steuerhinterziehung hatte, halt schon mal, wurde er schon, damals schon mal verurteilt, aber hat halt immer wieder Probleme, irgendwie an Kredite zu kommen oder sonst irgendwas. Sobald die seinen Namen hören, sobald er aufs Amt geht, hat er gesagt, entweder küssen die ihm die Füße sozusagen und wollen direkt machen, sind total lieb, oder er kriegt da überhaupt gar nichts und wird komplett, also weißt du, dann ist er direkt erstmal komplett am Arsch. Und deswegen mag er halt auch Bitcoin und die Kryptowährung so, weil die, die scheren sich nicht
nach den Menschen,
Religionen oder sonst irgendwas. Ne?
Das stimmt, ja. Ja, viele, die mit einem Rapper nichts anfangen können, die werden wahrscheinlich erstmal Angst haben, ihm einen Kredit zu geben. Ne? Und andere wieder, die sehen einfach nur seine Berühmtheit und werden ihn dann dahin einladen. Wahrscheinlich kriegt er auch ganz, ganz viel umsonst, dass er mal einfach das Essen nicht bezahlen muss oder sowas.
Um selbst vielleicht auch gut dazustehen, ne? Um ein Foto zu machen mit dem oder was weiß ich.
Genau.
Also das ist schon krass. Ich glaube, Geld regiert wirklich
das
die Welt.
Stimmt.
Also da kannst du mit so viel mit erreichen, aber wenn du selbst so viel Kohle hast und wie gesagt, dann bist du, glaube ich, trotzdem nicht unbedingt glücklich.
Ja, also für mich wäre das auch nichts. Ich würde niemals berühmt sein. Also ich brauche meine Freiheit. Ich möchte das machen können, was ich will. Ich möchte nie zur Tür rauskommen und dann warten gleich Journalisten auf mich oder Fotografen, wo ich immer ständig Angst haben muss, da ist jemand hinter mir her. Also das wäre gar kein Leben für mich.
Ja, dann müssen wir aufpassen mit unserem Podcast.
Ja, aber beim Podcast ist es gut, da kann niemand jemanden sehen, genau.
Richtig.
Ja, genau. Deswegen dachte ich auch, das ist eigentlich ein Format für uns, wo wir jetzt nicht direkt, uns keiner direkt auf den Sack geht. Aber wir trotzdem mit den Leuten gut erzählen können.
Das stimmt.
Was haben wir noch?
Ja, ich hab auch ein Thema. Ja, genau.
Also, stellt euch vor, es gäbe kein Internet.
Oh.
Also das ist wirklich eigentlich ein sehr, sehr krasses Thema. Und es ist auch es ist schwierig, dass auf der ganzen Welt komplett das Internet ausfällt, wenn wir das Ganze jetzt mal realistisch betrachten.
Das stimmt.
Weil wie der Bitcoin ist das Ganze dezentral aufgebaut und es gibt unzählige Knotenpunkte. Und wenn jetzt, was weiß ich, wenn ein paar Knotenpunkte ausfallen, dann wenn drei Knotenpunkte ausfallen, ist immer noch der vierte in der Lage, das Ganze weiterzuleiten. Mhm. Weißt du, sobald du einen Teil des Netzwerks rausnimmst, bilden sich direkt neue Punkte und es besteht immer die Möglichkeit, die Daten trotzdem weiter zu übertragen. Mhm. Aber es gibt halt auch so Hauptpunkte, die, wenn die angegriffen werden, dann ist es halt wirklich schwierig. Dann könnte es auf jeden Fall schon zu großflächigen Ausfall des Internets kommen. Und das könnte auch ein bisschen gefährlich sein für die Zensur, weil bestimmte Länder dann eventuell nur noch bestimmte Bereiche des Internets hätten.
Ja, stimmt.
Weißt du, wenn bestimmte Bereiche ausfallen, dann können vielleicht gewisse Daten nicht mehr dahin übertragen werden, dann haben manche nur Informationen, die von der Seite der Erde, manche nur von der anderen Seite, das wäre eventuell theoretisch möglich, aber ein großflächiger Ausfall wird halt kaum passieren. Ich habe mir auch es gibt auch viele, viele, viele Theorien, gerade wenn es um einen Terroranschlag geht oder so, die Elektrizität anzugreifen oder das Internet anzugreifen, ist halt wirklich ein Punkt, der für so Terroristen sehr interessant ist, weil wir komplett am Arsch wären, wenn das passiert.
Ja, das stimmt.
Aber wirklich.
Ja.
Also wirklich, wir können uns heute kaum noch vorstellen, was da eigentlich alles dahinter hängt.
Da hängt so viel dahinter. Ach Gott.
Es wäre sogar noch schlauer, den Strom anzugreifen, anstatt das Internet.
Mhm.
Weil dann hast du das Internet auch angegriffen.
Richtig.
Wenn du den Strom angreifst. Und dann leben wir in der Steinzeit. Also dann ist wirklich, stellt euch vor, kein Licht, kein gar nichts. Ne?
Ja.
Strom, das wäre noch heftiger. Aber wir stellen uns ja heute vor, dass wir das Internet ausschalten, genau, nicht den Strom. Trotzdem gäbe es gibt kein E-Mail-Verkehr. Es gibt keine Notrufe. Es gibt teilweise keine Trinkwasserversorgung, weil die auch teilweise automatisiert übers Internet gesteuert wird.
Aber
die Notwasser-Trinkversorgung wäre trotzdem...
Wieso keine Notrufe? Also ich kenne das...
Früher. Früher hast du Funk, heute nicht mehr.
Richtig.
Heute läuft alles übers Internet.
Krass.
Du hast alles komplett übers Internet. Teilweise bestimmte Sachen laufen auch noch über Funk, aber also das ist überwiegend, haben die wirklich Voice-over-IP-Telefone, die ganzen Notrufzentralen, wo du anrufst, das ist alles...
Ja.
Das ist alles ein Telefonnetz, das ist teilweise jetzt schon übers Internet aufgebaut alles, ne?
Krass.
Ja. Und jetzt wird immer mehr, ISDN wurde abgeschalten, jetzt wird demnächst, ich weiß gar nicht, ob UMTS jetzt abgeschaltet wurde, irgendwas wurde ja jetzt auch noch abgeschalten und dann hast du nur noch 4G und das ist halt auch ein Internetdienst eigentlich, ne? Das ist zwar trotzdem Funk, aber wenn da irgendwas ausfällt, dann kann dieser Funk auch nicht mehr übertragen werden und dann kannst du das nicht mehr empfangen und hast kein Internet mehr.
Ja.
Hat man ja jetzt bei der Flutkatastrophe zum Beispiel gesehen.
Das stimmt, ja.
Wie schlimm das ist, dass du keine Notrufe mehr absetzen kannst, weil einfach der Mobilfunk komplett ausfällt. Und
aber da war auch der Strom weg, ne? Ja.
Ja, da war auch der Strom weg, ja. Aber auch wenn das Netz, das braucht einfach nur, ja, das kriegt man ja schon teilweise zu Silvester mit, wenn das Netz überlastet ist.
Ja.
Dann kannst du nicht mehr anrufen.
Das stimmt.
Und wenn sau viele Leute anrufen, stellt euch vor, die Wall Street wäre aus.
Boah.
Ja. Die wäre einfach aus.
Ja.
Es wäre Schicht, ne? Es kann keine Waren und Güter mehr versendet werden, weil keiner mehr Bestellungen oder empfangen kann oder halt irgendwas. Weißt du, du kannst ja, es wird alles nur noch übers Internet gemacht. Willst du einen Brief schicken? Willst du jetzt zum Beispiel einen Brief schicken, dass du bei eBay das und das kaufen möchtest? Dann
es wäre alles komplett.
Ja, das wäre so krass.
Ja, aber es gibt dann ja auch gar nicht mehr so Plattformen wie eBay. Die sind dann einfach weg, weil die laufen über Google und Google läuft übers Internet.
Ja.
Also die könnten noch auf lokalen Servern könnten die laufen. Man könnte ein Intranet aufbauen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, in der Stadt, in einer eigenen Stadt, könnte man jetzt ein eigenes Netzwerk aufbauen, aber das wäre halt komplett unabhängig von der Außenwelt, ne?
Ja.
Du hättest keine neuen Informationen, du hättest nur ein kleines Netzwerk und das wäre einfach, wären zum Beispiel auch, habe ich gelesen, in Krankenhäusern funktioniert, die haben zwar ein System, wenn wirklich Strom, wenn alles mögliche ausfällt, dann gehen die Notstromgeneratoren an und die haben sogar auch ein Papier, also die haben dann Bögen, die ausfüllen können und alles, aber die haben halt auch gesagt, dass es nur eine gewisse Zeit funktioniert und irgendwann, um neue Güter zu bekommen und alles, das...
Ja, die sind ja auch untereinander vernetzt, ne? Die tauschen sich auch aus, es wird teilweise operiert sogar, mit Robotern, was weiß ich, die auch alle, das muss alles über Internet laufen. Also das ist.
Und das ist alles heutzutage just in time. Keiner lagert mehr was, weißt du, die Sachen gehen direkt immer raus und deswegen, also die staatliche Sicherheit wäre komplett gefährdet.
Ja.
Ne?
Ja.
Der Katastrophenschutz, die Unternehmen könnten nicht mehr richtig arbeiten.
Genau,
Also das sind so viele Sachen. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt so Unterseekabel. Gibt es, die jetzt zum Beispiel von ich glaube, ich weiß gar nicht genau von wo. Oh, da gibt es doch ein so ein riesengroßes. Egal. Aber, oder ist das von England?
Ja, ich glaube schon.
Von England nach Frankreich oder so. Ich bin mir aber nicht sicher, ne? Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Also, und wenn das zum Beispiel angegriffen werden würde, dann könnte es sein, dass man wirklich einen Großteil des Internets halt, zum Beispiel. Man könnte es halt physikalisch angreifen und das hätte dann auf jeden Fall auch lokale Auswirkungen.
Ja.
Und wenn du immer nur so ein paar Komponenten des Internets herausnehmen würdest, könnte man schon großflächig was angreifen, aber da wir ja letztes Mal auch über die schwebenden Satelliten geredet haben, das Starlink-Projekt, da wollen die ja über Satelliten uns allen komplett Internet geben. Und das heißt, wir müssten keine Infrastruktur mehr nutzen, keine Glasfasertechnik oder sonst irgendwas, sondern würden das Internet direkt von Satelliten in unsere Geräte, sag ich mal, bekommen.
Ja.
Und Das wäre natürlich noch besser, ne?
Das stimmt.
Die Zahlungsoptionen wären beschränkt.
Das stimmt.
Die Banken.
Ja, die ganzen Banken. Ja, ja, es läuft ja alles über Internet.
Ja, du könntest keine.
Ja.
Ja. Zum Beispiel die NATO will auch immer irgendwelche Informationen so schnell wie möglich haben. Das wäre alles nicht mehr möglich. Ne? Das, also,
die Handynutzung, ja, WhatsApp, nichts würde mehr funktionieren. Allen wäre langweilig.
Du könntest keinen mehr informieren.
Ja, das.
Du könntest niemandem sagen, ob es einem gut geht.
Das
du könntest, weißt du, und man muss sich mal überlegen, was in den letzten 30 Jahren da passiert ist. Wie sehr wir uns an dieser an diesem System abhängig gemacht haben. Ne?
Ich kenne es ja also wirklich noch ganz anders. Als ich aufgewachsen bin, gab es kein Internet. Und mich hat das auch nicht gestört, überhaupt nicht. Wir sind rausgegangen. Meine Mutter wusste zwar, wo ich bin. Ich habe ihr das gesagt, wo ich hingehe. Aber die konnte es nie überprüfen. Die konnte, wenn ich mal eine Stunde zu spät bin, die hat Todesängste ausgestanden, weil die konnte mich nicht einfach anrufen und ich gehe ran und sage, aber Bus ist nicht gekommen oder sonst was. Ich bin halt so aufgewachsen, ich weiß auch, dass es geht. Es gab keine Online-Geschäfte, wir sind in die Stadt gegangen, das war ein riesengroßes Ereignis für uns, wenn wir uns mal Klamotten gekauft haben, dann sind wir in die Läden reingegangen. Es wird auf jeden Fall, würde es funktionieren, bloß wir sind ja jetzt ganz was anderes gewohnt. Ne?
Ja.
Also das dann wieder rückwirkend so zu machen, wie es früher gewesen ist, also das ist gar nicht möglich, überhaupt nicht. Ja.
Und als ich noch, und vor allem auch dieser ganze Informationsfluss, ne? Wir können uns so schnell Informationen holen, das wäre ja damals einfach gar nicht möglich.
Ich bin in die Bücherei gegangen, habe Bücher gewälzt, das war meine Information. Oder ich habe in Zeitungen gelesen, da gab es, also du konntest nie auf Google irgendwie welche Nachrichtensender oder so mal Nachrichten hören. Ich habe das aus der Zeitung gelesen, also. Aber es ist auch gegangen.
Wenn ich bei mir auf dem Handy auf dem Internetknopf gekommen bin, dann war die Angst groß, weil wir 50 Euro im Monat bezahlen mussten oder so.
Ja, also das
wirklich,
stimmt,
da durftest du noch nicht auf den Internetknopf drücken. Ja. Das war wirklich, also wirklich,
das
damals ging noch gar nichts.
Das
war so brutal. Ne? Es gab kaum WLAN-Netzwerke.
Ja.
Es waren die WLAN-Netzwerke, die es gab, die waren sowas von unsicher.
Du
hattest, also das.
Das Internet war so langsam damals. Oh.
Ja. Also wirklich, da haben wir noch haben wir Musikdateien oder wir haben Filme runtergeladen und hatten den Rechner, weiß ich nicht, 8 Tage an oder so.
Ja.
Also, oder noch länger. Also teilweise monatelang angehabt, aber 8 Tage oder 2 Wochen oder so für einen Film. Also das war einfach unglaublich. Und heutzutage gibt es Netflix.
Ja. Genau, aber Stella, für dich wäre es bestimmt noch schlimmer, weil du so groß geworden bist. Du kennst das gar nicht anders. Wenn das Internet weg wäre, das wäre doch Katastrophe, oder?
Internet an sich weg wäre schlimmster Albtraum gefühlt. Aber was ich cool finde, wenn das Internet weg wäre, Briefe schreiben. Ich finde, Briefe schreiben ist so originell und so schön, aber jetzt schreiben wir einfach nur WhatsApp und Brief ist dann eher so, lebst du in der Steinzeit oder warum schickst du mir einen Brief?
Ja. Das fand ich auch ein
bisschen. Ja, das ist schade, ne?
Ich habe an sich, keine Ahnung, 1-2 Mal in meinem Leben einen Brief geschrieben, dann aber auch nur so einen Geburtstagsbrief. Aber an sich Briefe schreiben ist so etwas Schönes.
Das ist was ganz Persönliches, wenn da der Brief im Briefkasten ist, du machst den auf, du siehst plötzlich die Schrift von dem anderen und wie er sich Mühe gegeben hat, selbst was zu verfassen. Nie einfach ganz schnell per WhatsApp irgendwie, ne?
Ja.
Das ist schon ganz was anderes. Da ist die Freude viel, viel größer. Das muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich, das sehe ich genauso. Ja.
Ja.
Ja, da freut man sich auch, wenn man eine Postkarte von einem Kollegen kriegt oder so, ne?
Ja.
Da freut man sich noch total drüber. Also
das ist stimmt.
Echt, das ist cool. Aber wir haben zum Beispiel auch, wir haben auch mal, als wir im Urlaub waren, haben wir uns vor so einem Foto, da gab es praktisch in so einem Freizeitpark gab es so einen Fotokasten, also so einen Automaten, wo du dich vorstellen konntest und dann konntest du das Foto digital direkt per E-Mail an irgendjemanden schicken. Und das haben wir damals auch gemacht. Da waren wir auf Montage in diesem Freizeitpark, haben das dann zack an unsere Firmen-E-Mail-Adresse geschickt und die haben das Foto dann von uns
cool.
gesehen. Und sowas ist natürlich dann auch cool, ne? Aber oder gerade sowieso dieses Zwischenmenschliche, das geht schon ein bisschen verloren.
Das stimmt, ja. weil man sich auch wesentlich weniger trifft und wesentlich weniger sieht, weil man halt schreiben kann, man kann chatten, man kann über Videokonferenz irgendwas machen, ne? Wozu ist es dann noch nötig, mit irgendjemandem loszulaufen, was ich das sehr, schon, sehr schade finde.
Aber ich finde auch, dass man dafür früher auch nicht mit so vielen Leuten einfach ganz schnell Kontakt haben konnte, ne?
Nee, das sind meistens welche aus der Schule gewesen, also ganz, ganz ehrlich, ja.
Ich du hast dann drei Freunde oder so. Ich habe alleine, weiß ich nicht, 40 Kontakte bei mir, wo ich mit den Leuten immer wieder ganz schnell schreibe. Das wäre früher gar nicht möglich
gewesen. Nee, das auf keinen Fall. Also die sind fast alle in der Stadt gewesen. Ich hatte noch eine russische Brieffreundin, die habe ich durch meine russische Lehrerin kennengelernt. Mit der habe ich so einen Briefkontakt gehabt und ich habe mich immer so gefreut, wenn sie so einen Brief geschrieben hat. Und da waren immer Sachen, manchmal hat sie ein Paket geschickt, so russische Sachen, die ich überhaupt nie kannte. Absolut Hammer. Also da habe ich mich riesig immer gefreut. Aber das waren schon alles Leute aus der Gegend, die ich kannte. Also das war keiner, der jetzt in Berlin ist oder was vernetzt. Weiß ich. Viel, viel mehr vernetzt.
Genau, ja. Genau. Und jetzt teilweise zocken die, wenn er, ja. Guck mal, allein denkt jetzt mal an Rebecca.
Das stimmt. Ne,
die redet mit jemandem, der auf dem ganz anderen
Kontinent lebt.
Auf der anderen Seite der Welt ist. Das stimmt. Ehrlich. Ja. Und wie wir auch teilweise, ne? Das ist schon echt.
Aber brutal, ich finde, wenn
wir irgendwelche Videokonferenzen machen oder so, genau. Das ist heftig.
Ja, aber ich finde trotzdem, die Kontakte waren viel, viel enger damals. Dadurch, dass ich zu denen hingehen musste. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Ich wusste genau, wie die ticken. Man ist jeden Tag zusammen gewesen. Das kriegt man doch viel, viel mehr von der Person, kriegt man doch viel, viel mehr mit, als wenn man nur das Gute zeigt, wenn man ganz, ganz kurz irgendwie chattet oder so.
Ja, das stimmt schon.
Ja.
Das stimmt schon. Ja, es kommt drauf an, wie oft man wirklich dann mit dem Menschen auch
zu tun hat,
in Kontakt steht. Aber das ist schon was anderes. Mhm. Das ist schon was anderes auf jeden Fall. Man kann auch, glaube ich, wenn du jetzt einen Livestream machst oder so, kannst du auch dein ganzes Leben komplett einfach weiter übertragen und der sieht dann eigentlich alle Fehler und alles und weiß dann auch ganz genau, wie du bist eigentlich. Ja. Ne? Aber dieses hundertprozentig Zwischenmenschliche, diese Empathie direkt zu fühlen und diese Gefühle, das ist halt über einen Monitor immer noch ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Und du kannst ja halt raussuchen, was du zeigst. Wenn dein Zimmer nie aufgeräumt ist, ja, dann gehe ich halt ins andere Zimmer und chatte mit denen. Wenn ich früher bei meiner Freundin geklingelt hat, die hat mich reingelassen, habe ich gedacht, oh Gott, wie sieht die denn aus? Oder hast du halt alles gesehen, ne? Und du wusstest auch ganz genau, dann hat sie geheult und ich habe gefragt, was ist denn los? Wenn jetzt jemand chattet, vielleicht zeigt er das nicht unbedingt, wie es ihm geht, ne? Der chattet dann vielleicht eine Stunde später, wenn es ihm wieder besser geht. Das sind so, da werden meistens nur Sachen gezeigt, die man zeigen will. Und andere kriegt man vielleicht von dem anderen nicht so mit, ne? Ja.
Ja, das stimmt.
Hat alle seine Vor- und Nachteile. Also ich kann mir es auch nicht mehr vorstellen, so zu leben, wie ich früher gelebt habe, ohne Internet. Das ist unmöglich, ne? Also das sind so viele Vorteile dadurch entstanden, worauf man auch gar nicht mehr verzichten will.
Ja, und auch die News-Beschaffung, ne? Das finde ich so krass. Irgendwo auf der Welt, in Beirut ist eine Explosion und wir haben innerhalb 2-3 Minuten später haben wir überall das Internet voll mit diesem Video und können einfach auch so ein bisschen mehr teilhaben. Ja. Ne? Ja. Früher war das so, da sind Sachen in anderen Ländern passiert und da wusste keiner so richtig was von. Also so wurde immer, weißt du, wie ich meine?
Ja, natürlich.
Es waren immer nur so Hauptthemen in der Zeitung oder sowas.
Genau.
Aber jetzt hast du wirklich, siehst du ganz genau, was abgeht. Noch nicht mal mehr durch Journalisten, die irgendwas schönigen können oder die, weißt du, von der Regierung dahingestellt wurden. Ja. Nee, das sind alles Leute, die privat dort gerade sind.
Unabhängig,
und teilweise unabhängig sind, die eine Kamera in der Hand haben, die ihr Handy in der Hand haben.
Genau.
Und das ist eigentlich für mich eine Medienwelt, die eigentlich geschaffen wird, die realistisch ist.
Ja,
weil einfach, was sollen die denn da noch machen, großartig, weißt du? Früher, da konnte einer, konnte was sagen und,
das musste
und alle
man
haben diese Zeitung gelesen und mussten es glauben, genau.
Richtig, ja. Und dann wurde
und
noch genau...
Hast du so viele Meinungen.
Ja, und dann wurde noch genau überlegt, was man den Leuten sagt. Ne? Viele Sachen sind ja gar nicht erzählt worden und damals nicht wusste, man kannte es nicht aus dem Fernsehen oder sonst was, dann hat man das geglaubt, was da drin stimmt. Also das ist jetzt schon tausendmal besser, auf jeden Fall. Also das ist eine Sache, auf die
ich meine, jeder kann auch seine Scheiße erzählen, ne? Im
das
Internet.
Ist wahr.
Das ist halt, und viele Leute können es auch wieder, also das hat, ja.
Aber ich genieße trotzdem die Meinungsfreiheit. Also das genieße ich trotzdem, weil das war früher auch nicht so. Da konntest du nicht einfach die Meinung so sagen, ne? Ja.
Ach, diesen Podcast, wenn wir den in manchen anderen Ländern machen würden, wären wir wahrscheinlich schon erhängt worden.
Ja, wahrscheinlich.
Also, wer weiß.
Ja.
Wer weiß, ne?
Ja. Aber wenn ich jetzt an meine Oma denke, die ja gar nichts weiter kannte, überhaupt nichts, ne, die völlig anders aufgewachsen ist, wenn die jetzt plötzlich leben würde, die käme ja gar nicht mehr klar mit dem Leben. Also, die würde überhaupt nie zurechtfinden, absolut nicht. Ich glaube, so Flugzeuge und sowas hat sie zwar schon mal gesehen, aber alles andere, und Autos kennt sie auch, aber die käme überhaupt nie klar. Deswegen fällt es wahrscheinlich auch älteren Leuten erstmal schwerer, so mit Internet umzugehen, mit dem Handy umzugehen. Ne? Die brauchen da ein bisschen länger. Man lernt halt als Kind ganz, ganz schnell. Heute wachsen die Kinder so auf. Wenn ich an meine Enkel denke, also die mit 2, 3 Jahren haben die stellenweise schon Handy in der Hand und wissen ganz genau, wie das funktioniert. Und ich finde, das muss auch so sein, weil fast in jedem Beruf wird heutzutage Internet benötigt. Ne?
Ja.
Man merkt auch selber, dass man einfach bestimmte Sachen vielleicht auch nicht mehr so schnell kann, wie jemand, der da reingeboren wurde. Ne?
Das ist einfach so.
Das ist nun mal
ja.
so.
Okay, stell dir vor, das Internet fällt komplett aus. Es wird erstmal komplettes Chaos geben und niemand würde darauf klarkommen. Du willst eine WhatsApp verschicken und es verschickt nicht. Da denkst du dir, okay, WhatsApp ist ausgefallen, geh auf Google, will googeln, Internet ist nicht an. Dann guckst du, okay, ich habe gar keinen WLAN. Dann machst du vielleicht deine mobilen Daten an, funktioniert auch nicht. Du weißt erstmal gar nicht, was abgeht. Das ist so krass.
Ja, das stimmt. Das würde schon sehr verunsichern, auf jeden Fall. Ja, sind wir uns auf jeden Fall einig, dass es absolut das Chaos gäbe und absolut schlimm wäre, wenn das Internet weg wäre, auf jeden Fall.
Mhm. Definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich so aufgewachsen bin ohne Internet, also ich möchte nicht nochmal so leben wie früher, auf keinen Fall.
Gut, das waren unsere 3 Themen diesmal und wir werden das auf jeden Fall nochmal wiederholen mit dem Stell dir vor, das fand ich eigentlich ganz cool.
Ich auch.
Auch mit
ja.
verschiedenen Leuten und da kann man mal so ein bisschen philosophieren und bestimmte Themen mal durchleuchten.
Und wie gesagt, ihr könnt gerne was drunter schreiben, das ist schon mal interessant zu sehen, wie ihr darüber denkt, weil ich glaube, jeder hat eine andere Meinung dazu, ne?
Ja. Ich habe noch eine Netflix-Doku. Da wollte ich ein bisschen was zu erzählen. Das ist Shiny Flakes, The Teenage Drug Lord, der Drogenbaron ohne Reue.
Mhm.
Und da geht es um einen deutschen Jugendlichen, der aus seinem Kinderzimmer heraus ungefähr 1 Tonne Drogen verkauft hat.
Oh Gott.
Und es ist wirklich so heftig. Das ist in Leipzig passiert. Da geht es um den Maximilian Schmidt. Und,
also das ist eine wahre Geschichte,
halt,
ne?
Ja. Eine wahre Geschichte, komplett. Und er ist auch in der Netflix-Doku halt der Typ, der das auch wirklich gemacht hat. Und der hat halt Millionen Umsätze damit erwirtschaftet.
Boah.
Und die Polizei, man sieht auch teilweise, sieht man, ich glaube, der ehemalige Polizeipräsident aus Leipzig, ich bin mir gar nicht mehr sicher, der war es, glaube ich, der hat dann darüber geredet und alle fanden halt ziemlich krass, wie er das überhaupt geschafft hat, weil das war ein logistisches Meisterwerk, was er da aus seinem Kinderzimmer heraus irgendwie erledigt hat. Und die haben alle damit gerechnet, dass es mehrere Leute sind, die das Ganze machen. Und ja, er hat halt die Post im Prinzip als Packstation hat er gehackt und hat sich dann Packstationen besorgt und hat dann die DHL-Boten praktisch für seine Dienste genutzt.
Ja.
und das ist wirklich heftig, ihr müsst euch die Doku mal angucken, da sieht man wirklich, wie überheblich dieser Junge ist und wie überheblich er versucht, und einfach wirklich auch kaum Reue zeigt und die Polizisten einfach auch irgendwie froh sind, dass die ihn gecasht haben. Und also, ist eine sehr interessante Doku, muss man sich unbedingt
machen. Klingt auch sehr interessant, auf jeden Fall, ja.
Ja. Und er hat auch, man sieht dann auch noch seine Freundin, wie er mit der redet und wie die darüber diskutieren, dass er halt nie wieder irgendwie was machen wird. Und zum Schluss der Doku sieht man dann, ob er wieder was gemacht hat oder nicht. Sagen wir mal so.
Ja. Ja, zu den heutigen Filmtipps hatte ich mir eigentlich vorgenommen, einen Film vorzustellen, der ein ganz großer Erfolg bei Publikum und Kritikern wurde und mit mehr als 250 Film- und Festivalpreisen ausgezeichnet wurde. Er gewann bei der Oscarverleihung 2020 4 Academy Awards und darunter als erste fremdsprachige Produktion in der Geschichte der Oscarverleihung auch den Preis 72. Internationales Filmfestspiele von Cannes und Goldener Globe Award als bester fremdsprachiger Film. Diesen Film wollte unbedingt mein Stiefsohn sehen und ich habe mich dazu gesetzt und ihn angeschaut. Und was ich dazu sagen kann, ist, dass mein Stiefsohn von diesem Film sehr begeistert war und somit, wie viele andere, die den Film gesehen haben, diesen Film gefeiert hat. Bei mir sah das allerdings ein bisschen anders aus. Doch zunächst möchte ich erstmal kurz sagen, wovon dieser sozialkritische Film von 2019 handelt. Also die Familie Kim haust in einer niedrigen Souterrain-Wohnung, in die sich kaum ein Lichtstrahl verirrt. Allabendlich werden die Fenster dann von Besoffenen bepinkelt und die Kims leben vom Zusammenfalten von Pizzakartons, ernähren sich von Instant-Nudeln und nutzen das WLAN der darüberliegenden Wohnungen und Cafés, manchmal ohne Erfolg und manchmal mit ganz akrobatischen Verrenkungen. Und fast spiegelbildlich erzählt der Film Parasite von einer weiteren Familie. Die wohlhabenden Parks residieren mit ihren zwei Kindern in einer durchgestylten Betonvilla. Die beschäftigen Chauffeur, Haushälterin und Nachhilfelehrer. Und die armen Kims werden sich dann irgendwann in diese reiche Familie einschleichen und nach alle Bediensteten ersetzen. Also mit gefälschten Zeugnissen und richtig gemeinen Intrigen. Ja, und der Anfang von dem Film, wie sich diese Unterschichtenfamilie in diese reiche Familie einschleust, der war für mich eigentlich sehr unterhaltsam. Und dass der Film aber dann in so ein derartiges Gemetzel abdriftet, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das Ende wirkt für mich so total überdreht. Ich verstehe auch die Oscars da hier nicht. Also der Film ist komplett überzogen und war auch für mich total uninteressant. Die Handlung war platt und es gibt nirgends irgendwo einen Aha-Moment. Das war für mich ein sehr langweiliger Film. Unbegreiflich, dass so ein Film für den Oscar nominiert wird. Also dieses gerade das am Ende, das wirklich so ein sinnloses Blutvergießen und Morden war, also da habe ich den Sinn überhaupt nicht verstanden. Und ich habe auch nicht verstanden, wie der diese Auszeichnung verdient hat. Es handelt sich also
war
heute
das ein
nicht...
koreanischer Film?
Richtig, oder was war ein koreanischer Film.
Koreanischer Film. Ja, die Asiaten, die sind halt echt krass, ne? Irgendwie schaffen die es dann, sowas komplett kaputt zu machen. Also ich fand auch... Also, denn ich fand die ersten anderthalb Stunden von dem Film, fand ich so gut.
Also, du kennst den Film auch, ne?
Ja. Gerade dieses gesellschaftskritische, diese Schichten arm und reich und wie das dargestellt wird. Und ich fand das so interessant am Anfang.
Ja.
Aber am Ende haben die es doch so verkackt, oder nicht?
Ja, total also, übertrieben.
Was ist denn da passiert?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das war so sinnlos, ne? So sinnlos. Also,
ich weiß auch nicht.
Es handelt sich also heute nicht um einen richtigen Filmtipp, sondern eher um eine Empfehlung, diesen Film nicht anzuschauen. natürlich sind Filme immer Geschmackssache, aber ich konnte mit diesem Film wirklich überhaupt nichts anfangen, gar nichts. Ja.
Ja, nee, das ist doch auch mal gut, auch mal wichtig, so eine Kritik zu sagen, weil der hat so gute Bewertungen gekriegt teilweise, wo ich mir auch dachte, dass also ich konnte es auch nicht nachvollziehen, wirklich.
Ich auch nicht.
Also ich fand, wie gesagt, über die Hälfte des Films, war es echt in Ordnung, aber danach...
Richtig, aber danach nicht mehr. Also, überhaupt nicht. Stella, hast du auch noch einen Tipp?
Ja,
Stella, ich habe noch was genau dazu passt. Kannst du sofort dann... Weil Outer Banks, ich wollte da nicht viel zu sagen. Mhm. Auf Netflix gibt es im Moment Outer Banks, da geht es auch um Reich und Arm. Und ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts darüber. Mir wurde die Serie nur mehrfach empfohlen und werde mir die demnächst anschauen und werde mal mein Feedback dazu geben und ihr könnt ja auch mal schauen, was das ist. Also wirklich, mehrfach haben mir Leute gesagt, ich soll mir das unbedingt angucken, das wäre cool.
Werde ich auch machen.
So, Stella.
Ja.
Ja. Das war jetzt ein Film-Flop, jetzt kommt aber eine Serie, die ich eher top finde. Und zwar heißt die Serie Orange is the New Black. Sie handelt darum, dass es geht darum, dass Piper, die Hauptperson in dieser Serie, in ein Frauengefängnis muss und Freunde findet, Feinde findet und vielleicht auch Beziehungspartner findet. Und die erzählt die Stories von den verschiedenen Gefangenen. Und ich finde die Serie sehr interessant. Sie hat insgesamt 7 Staffeln. In Amerika gibt es, glaube ich, auch eine 8. oder die ist in Arbeit. Und ja, an sich, ich finde die Serie sehr interessant. Gucke sie sehr gerne.
Ja, cool. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Weil wenn man da im Gefängnis ist oder so, und dann kannst du dir die Leute nicht raussuchen. Du wirst irgendwelche kennenlernen, die wirklich überhaupt nicht zu dir passen, mit denen du aber trotzdem klarkommen musst, ne? Und dann andere wieder, mit denen du gut zusammenpasst irgendwie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig interessant ist, ja. Ja, und ich habe auch noch aber einen richtig echten Filmtipp. Und zwar handelt es sich um einen deutschen Spielfilm aus dem Jahr 2004, 2005. Und der heißt Das Leben der Anderen. Also ich finde sonst sehr selten einen deutschen Film, der mir richtig gut gefällt. Aber dieser Film ist so ein Film, der das wirklich geschafft hat. Und es geht zum Beispiel darum, Ostberlin, das war im November 1984, der Stasi-Hauptmann, Wiesler hieß der, glaube ich, erhält den Auftrag, den erfolgreichen Schriftsteller Dreimann und dessen Lebensgefährtin, die bekannte Theaterschauspielerin Sieland, auszuspionieren. Doch was als kühl kalkulierter karrierefördernder Spitzeldienst geplant war, das stürzt diesen Wiesler zusehends in einen schweren moralischen Konflikt. Und durch die Beschäftigung mit dem Leben dieser anderen Menschen, mit Kunst und Literatur, lernt er die Werte wie freies Reden und Denken kennen, die ihm bislang immer fremd gewesen waren. Aber trotz seiner plötzlichen Selbstzweifel sind diese Mechanismen des Systems nicht mehr zu stoppen. Wieslers Existenz wird dabei ebenso zerstört wie die Beziehung zwischen den Dreimanns und den Sielands. Und als im Jahr 1989 die Mauer dann fällt, beginnt praktisch ein anderes Leben mit einer unerwarteten Begegnung zwischen dem Opfer und dem Täter. Und dieser Film zeigt ganz einfühlsam die Menschen, die zweifeln, die nicht mehr mitgemacht und vielleicht sogar an einer Stelle doch noch Widerstand geleistet haben. Und die, die auch heute noch nur in neuem Gewand Menschen unterdrücken. Es ist wirklich ein guter, wichtiger deutscher Film mit Schauspielern, die ich sehr, sehr mag. Ulrich Mühe zum Beispiel ist einer davon, von den Hauptdarstellern. Den werden auch eventuell einige kennen. Also es ist wirklich ein guter Film, der ganz eindrucksvoll und auf sehr reale Art zeigt, wie damals die Überwachung und Unterdrückung auch die Menschen beeinflusst hat. Und dieser Film regt wirklich zum Nachdenken an. Und da ich halt im Osten groß geworden bin, habe ich viel davon miterlebt und kann wirklich sagen, dass dieser Film sehr authentisch ist.
Okay. Mhm. Das hört sich doch gut an.
Ja.
Das hört sich echt gut an.
Habt ihr noch einen Tipp?
Ich habe noch einen Spieltipp. Mhm. Also ein Game, was ihr euch unbedingt mal reinziehen solltet. Das ist Mortal Shell, heißt das. Und das ist ein Action-Rollenspiel à la Dark Souls und ist, ich glaube, letztes Jahr sogar schon rausgekommen und ist an vielen so ein bisschen vorbeigegangen, finde ich. Und das hat ein wunderschönes Art-Design, eine tolle Soundkulisse, richtig geile Grafik. Macht ultra Spaß, ist zwar ein Einzelspieler-Spiel, aber ist also wirklich richtig, richtig gut. Müsst ihr euch unbedingt mal geben. Egal ob auf PC, ich glaube, es gibt es jetzt mittlerweile sogar schon auf PS5.
Das klingt auch richtig interessant. Und ich habe noch einen letzten Buchtipp für euch. Es geht um das Buch Wenn die Toten sprechen, spektakuläre Fälle aus der Rechtsmedizin. Und zwar kommt das von Klaas Buschmann. Das ist wirklich ein gelungenes und spannend geschriebenes Buch. Jeden Tag steht er halt vor einer Leiche. Das ist nichts für schwache Nerven. Für den Klaas Buschmann ist aber genau das seine tägliche Arbeit. Früher hat er als Rettungsassistent gearbeitet und heute als Oberarzt an der Berliner Rechtsmedizin. Also dann kommen natürlich Fragen, wann ist die Person gestorben, woran ist die gestorben, war es ein natürlicher Tod, ein Unfall oder sogar ein Mord? Und diesen Fragen spürt er jeden Tag nach und leistet damit also auch einen entscheidenden Beitrag zur Ermittlungsarbeit in einem Todesfall. Und zu seinem Job gehört auch, dass er den Sektionssaal verlassen muss und an Fundorte fährt, um im Beisein der Polizei Leichen zu begutachten. Und in diesem Buch erzählt er von den spektakulärsten Fällen in seiner Laufbahn und von denen, die ihn also auch am meisten bewegt haben. Und der erzählt wirklich sehr, sehr spannend und vor allem ist dieser Rechtsmediziner auch absolut sympathisch. Also für mich war dieses Buch sehr spannend und informativ, aber auch sehr bewegend. Was so alles passieren kann und was man daraus für Schlüsse ziehen kann, ist super interessant. Also wirklich ein tolles Buch.
Cool. Das hört sich auch interessant an, auf jeden Fall. Mhm. Stella, hast du auch noch was?
Nee.
Kein Problem. So, dann war es das schon gewesen, ne? Oder schon? Wir haben schon...
Heute war lange, ja.
Ja, eine gewisse Zeit geredet, auf jeden Fall. Ja. Dann, Stella, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, und, auf jeden Fall.
Mir auch. Dann gucken wir mal. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht, ja.
Ja, dir muss es natürlich auch Spaß machen.
Ja, und, natürlich.
Und beim nächsten Mal schauen wir mal. Ich glaube, die nächste Folge, dann machen wir mit Ricardo nochmal so ein Game-Update. Ja. Da schauen wir mal, was für neueste Spiele jetzt im Moment draußen sind und was jetzt im Moment gerade interessant ist zu zocken. Mhm. Und ja, was danach kommt, wissen wir noch nicht genau. Da werden wir euch aber informieren.
Genau, ganz genau. War sehr, sehr schön heute wieder. Und dann verabschieden wir uns und wir wünschen euch noch zwei tolle Wochen, bis wir uns wiederhören. Und ich sag mal tschüss, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
www.oncripe.com